welche Fails kann man eigentlich machen, wenn man eine CDP implementiert? Wie setzt man eine CDP erfolgreich um? Und was bedeutet es eigentlich im Mittelstand, von On-Premise in die Cloud zu wechseln? Und warum ist vielleicht das Thema Projektmanagement ein gutes Zeichen, dass man im Reifegrad im Data-Bereich wächst? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Klaus von Bitburger in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch jetzt wieder eine Folge, die wir vor Ort aufnehmen. Also nutzt die Chance und geht auf YouTube und schaut da weiter, wenn ihr das Gefühl habt. Und ansonsten, wenn ihr uns oder mich nur auf den Ohren haben wollt, dann dürft ihr auch gerne weiterhören. Neben mir auf der Couch sitzt der liebe Klaus von Bitburger. Klaus, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ein bisschen ausführlicher über Bitburger haben wir gerade vorab ja schon gesprochen. Das ist nicht so ganz klein ist. Und dann tauchen wir in die Folge ein. Ein Hinweis, es läuft ja gerade die EM und eure Bandenwerbung ist mir schon aufgefallen.
Sehr gut, das freut mich erstmal zu hören.
Ja.
Und schön, dass ich hier sein darf. Kurz zu mir, Klaus von Bitburger Digital sogar an der Stelle.
Ja.
Ich bin seit Anfang 2022 bei Bitburger Digital, so 2,5 Jahre jetzt ungefähr, verantworte dort das Team Data Analytics und Data Science.
Deswegen sprechen wir.
Genau, exakt. Und wie der Name schon sagt, es ist ein ganzes Sammelsurium von Begriffen. Also sprich, schauen wir auch, dass wir die ganze Bandbreite so über die, ich nenne es mal Datenwertschöpfungskette, versuchen abzudecken. Auch im überschaubar großen Team, aber das, glaube ich, das kriegt man ganz gut hin. Ansonsten ursprünglich, wo ich herkomme im Prinzip, akademischer Hintergrund, Wirtschaftsingenieurwesen mal studiert. Also jetzt gar nicht so der typische Data-Studiengang, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, es gibt nicht den typischen Data-Studiengang, ehrlich gesagt.
Okay, dann bin ich beruhigt. Ja. Insofern würde ich sagen, so halb Quereinsteiger, halb Autodidakt. Genau, nach der Uni dann noch eine Promotion dran gehangen und dann erstmal in die Beratung gegangen, 3 Jahre unterwegs gewesen. Da hat sich irgendwie auch schon gezeigt, okay, so an Modellen arbeiten, an Auswertung arbeiten, Analytik, das ist so etwas, was mir schon Spaß macht. Dann auch längere Zeit, 6,5 Jahre bei Vodafone gewesen. Also gar nicht weit weg von hier aus. Verschiedene Stellen gehabt, immer irgendwie der rote Faden waren die Daten, war die Analytik. Und ich glaube, was vielleicht in diesem Kontext hier heute am interessantesten sein könnte, eine Station war im Glasfaserausbau. Insofern interessant, weil man da sehr viel gestalten konnte, sehr viel aufbauen konnte, auch datenseitig sehr viel aufbauen konnte. Und das war auch mein erster Kontakt zum Thema Machine Learning, was man damit so machen kann und wie man es auch in der Praxis anwenden kann.
Ja.
Genau. Und insofern jetzt bei Bitburger Digital. Und ich bin gespannt, was heute so in der Folge alles passieren wird.
Ja, wir haben ja vorab kurz gesprochen und du hast gesagt, wir haben genug Themen, über die wir sprechen können. Und ich habe gesagt, verrate sie mir nicht, weil ich mag ja immer authentisch sein und dadurch sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die genug Content in die Folge packen können. Was unterscheidet sich denn von Bitburger Digital zu Bitburger? Was ist da der Unterschied?
Bitburger, die Bitburger Braugruppe, wie der Name sagt, beheimatet in Bitburg in der Eifel.
Ja.
Da kommt das Bier her. Und vor einigen Jahren hat man sich Gedanken gemacht, dass man bestimmte Themenfelder, Kontext von Data, aber auch von Marketing und auch von Sales, ein bisschen intensiver angehen möchte. Und da hat man sich entschieden, okay, das machen wir mit einer Bitburger Digital, auch nicht in Bitburg selber, sondern in Düsseldorf, wo man dann verschiedene, neue Fachbereiche aufgebaut hat und komplett sozusagen neue Themen angegangen hat an der Stelle.
Wie groß muss ich mir dein Team vorstellen?
Aktuell mittlere einstellige Zahl. Sozusagen sind sie recht, recht dynamisch auch gewachsen in den letzten Jahren, muss man sagen. Also wir haben eigentlich bei null angefangen.
Ja.
Also wirklich dann
mit dir alleine?
Mit mir alleine plus ein Data Engineer sozusagen. Und jetzt haben wir kontinuierlich aufgestockt. Jetzt sind wir Data Engineer, Cloud-Architekten, Data Analyst, Data Scientist. Also die ganze Bandbreite. Ja.
Alle Rollenprofile einmal eingetragen.
Ja, genau. Und auch dazu noch, muss ich sagen, auch noch zuletzt dazu bekommen, auch eine wirklich Projektmanagerin, die auch solche Themen wie Change Management covert, was ja auch in dem ganzen Kontext mit Transformation, wenn man mit Daten arbeitet, ja häufig der Fall ist, auch gut dazugehört.
Spannend. Bei mir im Kopf, als du die Profile gesagt hast, okay, ihr sortiert euch gerade, als du Projektmanagerin gesagt hast, habe ich jetzt das Gefühl, ihr seid schon weiter im Reifegrad als starten. Warum? Sobald man anfängt, daraus Projekte zu bauen, zu streamlinen, Programmmanagement aufzubauen, ist mein Gefühl, kippt gerade der Reifegrad zur nächsten Stufe. Jetzt ist es spannend mal, ob das wirklich so ist und ob das, ob mein Gefühl gerade dahin geht. Was war der erste Hire?
Der Data Engineer.
Der Data Engineer.
Mit dem Start quasi, also zeitgleich am ersten Tag, also wirklich im Januar 22 gestartet. Ja.
Nicht den klassischen Fehler gemacht, Data Scientisten als am Anfang eingestellt?
Ob es der klassische Fehler ist, weiß ich gar nicht. Aber es gab ein paar Vorgespräche, wo dann schon raus ersichtlich wurde, okay, es geht erstmal darum, Strukturen aufzubauen.
Ja, ja.
So, und was nützt es dem besten Data Scientist, wenn er die tollsten Modelle bauen kann, aber am Ende die Daten nicht bereitstehen?
Ja, ja.
Dementsprechend Data Engineer. Und das ist auch, würde ich aktuell sagen, der am stärksten ausgeprägte Bereich noch im Team, wo auch am meisten zu tun ist aktuell noch.
Was war dann der nächste Hire?
Dann war der Data Analyst.
Ja.
Also sozusagen die Daten waren dann da und dann ging es darum, erstmal auch Basistransparenz in die wesentlichen Kennzahlen, die uns interessieren, reinzubekommen. Also dass man halt wirklich weg auch von manuellen Prozessen, von manuellen Auswertungen kommt und sagt, okay, wir schaffen erstmal eine Basis, um unser Tagesgeschäft zu steuern und dafür müssen wir halt die Kennzahlen relativ schnell parat haben und nicht irgendwie einmal im Monat erheben und dann...
Aber Bitburger Digital steuert ihr ja nicht nur digitale, sondern ihr steuert eigentlich alle Kennzahlen, richtig? Also ihr seid für die Braugruppe zuständig für das Bitburger-Thema und ihr seid nicht für den E-Commerce zuständig.
Doch, teils. Also okay. E-Commerce ist auch ein Fachbereich, der auch bei Bitburger Digital nochmal mit ins Leben gerufen wurde. Ich war auch schon da, aber nochmal, ich nenne es mal, revitalisiert wurde.
Ja.
Und auch da ging es darum, nehmen wir die typischen Abnehmer von E-Commerce im Sinne von Getränkehandel, ich glaube, kennen die meisten und insofern, von denen kriegt man auch recht viele Daten, die kann man auch über Schnittstellen abfragen, da ging es auch darum, da erstmal Strukturen in die Daten reinzukriegen.
Abverkaufsdaten.
Ja, absolut, genau, Abverkaufsdaten, aber auch
Sell-in, Sell-out sozusagen.
Genau, aber auch wir haben, besonders wenn wir Aktionen gefahren haben, wie haben die funktioniert, Uplift von solchen Aktionen, das war auch dann die erste Datengrundlage, wo wir angefangen haben, wirklich mehr in die Analytik einzusteigen.
Oh, spannend. Das heißt, wie die EM-Werbung zum Beispiel funktioniert?
Ja, noch viel früher. Das war ja schon wirklich dann 2022.
Ja, ja, aber also, nur als Beispiel.
Aber im Prinzip schon, ja genau. Also da gibt es ja verschiedene Verkaufsförderungsmaßnahmen, sag ich mal, die man einkaufen kann, dass man irgendwie auf der Startseite erscheint, dass man, wenn man Kategorien anklickt, dass man ganz oben erscheint, dass man einen extra Banner bekommt, um mehr optisch aufzufallen.
Ja.
Genau, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dann sozusagen diese einzelnen Effekte auseinanderzurechnen, wenn man genug Daten hat. Genau.
Grundrauschen einmal reinmodellieren und dann gucken, den Uplift,
Genau, exakt. Und interessant war für uns dann die Erkenntnis, na gut, also wir haben vorher im Prinzip eingekauft nach, sozusagen, es gibt ein Budget, das wird in vertrauensvollen Hände beim Partner gelegt und dann wird erstmal geguckt, okay, wie funktionieren so die Abverkäufe und wann gehen die Uplifts wie hoch?
Ja.
Wir hatten dann gemerkt, von den ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, die man so einkaufen kann, haben für uns zumindest eher in anderen Anwendungsfällen eine Handvoll eher gut funktioniert. Und darauf haben wir dann auch unseren Fokus gelegt.
Ja, jetzt sind wir schon zu dem ersten Use Case abgebogen. Aber nimm uns nochmal kurz mit so ein bisschen zur Architektur. Wie muss ich mir Bitburger vorstellen? Habt ihr alles in der Cloud aufgebaut? Wie muss ich mir die Infrastruktur vorstellen? Also mit welchem, also warum wurdest du geholt? Was war so der erste Use Case, mit dem du beauftragt wurdest?
Also geholt wurden wir aus meiner Sicht generell, um Themenfelder anzugehen, die vorher aus welchen Gründen auch immer noch nicht angegangen wurden. Also es wurde bei uns jetzt ganz konkret zum Beispiel entschieden, im Datenbereich das ganze Thema CM noch ein bisschen oder deutlich intensiver anzugehen.
Also Kundenmanagement, aber auf Endkundenseite.
Genau, also zum Endverbraucher.
Ja.
Die Person, die im Prinzip
die Flasche öffnet. Aber habt ihr überhaupt
Daten? Überschaubar viele.
Ja,
und das war auch mit der Anstoß.
Gewinnspiele oder sowas?
Ja, oder klassische Newsletter-Anmeldungen.
Ja, okay.
Wusste ich vorher auch nicht, aber gerade Biermarken genießen auch eine gewisse Fangemeinde.
Ja.
Sodass es wirklich auch mehr treue und loyale, ich sag mal, Newsletter-Abonnenten gibt, als man sich im ersten Moment vorstellen würde.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wenn man ein Produkt von uns kaufen möchte, dann ist es in der Regel nicht bei uns in der Brauerei, sondern es geht immer über Dritte. Also man geht entweder in den Handel, in die Gastronomie. Aber in dem Sinne, wie man so schön sagt, wir ownen nicht den Point of Sale.
Ja.
Und das ist eigentlich das, wo man den Kunden begegnet oder den Endverbrauchern.
Ja.
Und dementsprechend müssen wir da andere Wege finden. Es gibt auch andere Touchpoints, über die man dann in direkten Interaktion kommen kann. Aber das ist so die Hauptaufgabe. Im Prinzip erstmal versuchen, sozusagen den Datenpool, den wir haben, weiter anzureichern und dann auch wirklich immer mehr in die personalisierten Interaktionen mit den Endverbrauchern reinzugehen.
Okay. Das heißt, euer erster Job war zu schauen, welche Daten habe ich überhaupt, um CRM zu machen? Also habe ich Newsletter-Daten, habe ich vermeintlich Gewinnspieldaten und die erstmal zu strukturieren?
Genau. Also da gab es schon Systeme, in denen sozusagen die Daten enthalten waren. Nichtsdestotrotz, wenn man das ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein bisschen umfangreicher aufziehen möchte und auch gewisse Zielbilder oder Use Cases im Kopf hat, die man irgendwann tendenziell mal umsetzen möchte, dann weiß man halt, okay, wir möchten eigentlich erstmal auch da die Infrastruktur legen, um sozusagen das Fundament zu haben, um diese Use Cases umzusetzen.
Ja.
Und Dementsprechend, es gab eine Lösung, die hat man dann sozusagen ausgefasst mit der Zeit. Erst mussten die neuen Systeme natürlich aufgebaut werden. Also gerade das Thema Identity und Consent Management war ein großes Thema, wo auch entsprechend neue Systeme kamen. Marketing Activation, auch ein neues Thema. Und irgendwo in der Mitte auch sozusagen das Bindeglied an die Customer Data Plattform, die auch schon früh auf der Agenda war. Und die auch, ja, sozusagen diese Systeme waren auch schon da, als ich angefangen habe. Also da war die Intention, das beste Grundvoraussetzungen zu schaffen für den Start.
Das heißt, ihr habt vor euch vor 22 Gedanken gemacht, 21, 20 schon über den CDP.
Genau, also offiziell mit Bitburger Digital ging es so um, ich sag mal, Spätsommer 21 los.
Ja.
Da war ich noch nicht an Bord, ich kam im Januar 22 dazu, aber die Überlegungen auch, ich sag mal, von der Geschäftsführung, die waren natürlich schon, okay, wir bauen diese Bitburger Digital auf mit der Intention, folgende Themen voranzutreiben.
Und da damit waren das Data, CRM, CDP.
Genau, und so. Digital Marketing war noch mit dabei, genau.
Was hat Bitburger damals unter einer CDP verstanden?
Sehr gute Frage. Das war erstmal ein Instrument, logischerweise, was auch die CDP im Kern ist, um Kundendaten zu sammeln, um darauf aufbauend generell personalisierte Interaktionen zu ermöglichen. Ich glaube, sowas wie die ganzen DSGVO-Vorgaben, die man einhalten muss. Klar hat man auch auf dem Schirm, dass man daran denken muss, wie umfangreich das sein könnte oder sein wird, hat man dann im Zuge der Umsetzung auch gemerkt. Ja. Ansonsten ging es, glaube ich, erstmal darum, hey, wir möchten gerne in diese Richtung gehen, wir möchten da grundsätzlich mehr machen und möglichst flexibel und gut aufgestellt in die Zukunft gehen und dann Use Cases peu à peu entwickeln und auch abarbeiten. Oder auch umsetzen vor allen Dingen. Abarbeiten hört sich so negativ an.
Nee. Ja. Habt ihr das erfolgreich umsetzen können?
Teils, teils. Also um den Spannungsbogen jetzt ein bisschen aufzubauen. aber es gibt ein Happy End, kann ich jetzt schon sagen. Ja. Also es ging
wie in jeder Geschichte.
In fast jeder, aber in dieser auf jeden Fall. Ja. Es ging halt los, ne, Thema Identity und Consent Management. Das System haben wir heute noch im Einsatz. Auch Marketing Activation. Das funktioniert auch wunderbar, ist auch gut gekoppelt. CDP, muss ich sagen, waren für uns auch mit ein paar Lernerfahrungen verbunden.
Mhm.
Insofern, dass wir halt sagen, okay, wir schaffen erstmal eine CDP an, in der Intention, okay, das ist eine Technologie, auf die gerade auch viele setzen, das kann nicht verkehrt sein. Ein paar Use Cases hat man auch im Hinterkopf gehabt und auch dann, muss ich sagen, auch abgeklärt im Prinzip, hey, folgendes haben wir vor, geht das grundsätzlich? Und ja, ich sag mal, in bester Intention und nach bestem Wissen wurde halt entschieden, okay, den Namen sage ich jetzt nicht, aber die CDP quasi, für die sich damals entschieden wurde, mit der starten wir, da vertrauen wir, dass das funktioniert. Dann wurde diese CDP auch implementiert und man hat dann auch ja festgestellt, ich sag mal, gerade am Anfang geht es auch erstmal darum, ne, Strukturen zu schaffen. Das heißt, die CDP war nicht von Tag 1 sofort im Hauptfokus, aber ich sag mal, so im ersten halben, dreiviertel Jahr war dann schon sozusagen auch natürlich die Ambition, hey, die ersten Use Cases mal anzudenken, umzusetzen. Es ging auch einige Use Cases umzusetzen. Mhm. Wir hatten,
was waren so die ersten Use Cases, die kamen?
Zum Beispiel, dass wir wissen, oder dass wir unseren Endkonsumenten, von denen wir auch in manchen oder in einigen Fällen die Privatadresse haben, weil wir die über ein Gewinnspiel zum Beispiel abgefragt hatten und auch nutzen dürfen, gesagt haben, hey, wir wissen quasi, ne, an dieser Adresse ist deine angegebene Heimatadresse und wir würden dir gerne eine Gastro-Empfehlung geben für den Ort, in dem du wohnst. Vielleicht ist es auch ein neues Objekt, was da aufgemacht hat, die natürlich Bitburger-Produkte haben und vielleicht hat man Lust, vorbeizugehen.
Ja.
Und von der Grundidee relativ simpel. Und wir haben dann halt gemerkt, ja, dieser Use Case war umzusetzen. Der Haken war allerdings, dass es im Prinzip über eine Oberfläche lief, eine webbasierte Oberfläche, die im Prinzip ein manuelles Aufsetzen dieses Cases für jede Postleitzahl, die wir bespielen wollen, bedingt.
Ja.
Also sprich, Skalierbarkeit überhaupt gleich nicht gegeben, ja. Fehleranfälligkeit unfassbar, Reproduzierbarkeit auch furchtbar. Also technisch ging es, aber es war einfach kein Spaß, das zu machen. Und auch, also war wirklich nicht gut. Und an dem Use Case merkt man eigentlich auch ganz schön, ist vielleicht auch ein Spezialanwendungsgebiet und spezialvoller oder Spezialanforderungen von uns in Form einer Brauerei. Wir haben ganz viele Use Cases, die im Prinzip auf Geodaten aufsetzen. Also wo es darum geht, wo irgendetwas passiert. Also räumliche Daten. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, auch, ich sag mal, ne, mit der CDP wurden wir jetzt nicht so ganz glücklich. Wir haben uns nochmal für eine andere Lösung entschieden. Aber wir haben dann wirklich gemerkt, die Use Cases, die wir umsetzen möchten, da brauchen wir ein System, was mit den Geodaten einfach vernünftig arbeiten kann und ganz nativ arbeiten kann. Und da haben wir auch gemerkt, okay, selbst andere etablierte Lösungen am Markt, wenn wir mit diesen Use Cases ankommen, und das ist halt nicht nur irgendwie 1, 2, 3 Use Cases, das waren so gefühlt 70% unserer Use Cases.
Weil ihr so aufgestellt seid im Marketing, ja.
Ja, exakt.
Was der faire Punkt ist, ja.
Genau, und dann haben wir gemerkt, okay, auch mit anderen, ich sag mal, fertigen CDPs geht das grundsätzlich oder wurden uns versichert, dass es geht, aber es fühlte sich so ein bisschen immer so nicht so ganz nativ an, sag ich mal.
Ist ein spannender Punkt, den du gerade gesagt hast, das Thema Skalierung und Wiederverwendbarkeit ist eigentlich mit der wichtigste Punkt, wo du versuchst, also der Gedanke einer CDP ist ja relativ viele Kundendaten, vor allem aus dem First-Party-Kontext, zu nehmen, zu modellieren, zu analysieren und dann Use-Cases drauf zu bauen, anstatt jetzt vielleicht nur für E-Mail oder nur für Push-Nachrichten zu machen. Und wenn du es dann natürlich nicht skalieren kannst, dann stellst du dir dein eigenes Bein.
Ja, absolut. Also wir kamen auch wirklich an den Punkt, wo wir auch gesagt haben, Use-Cases ging teilweise auch gar nicht umzusetzen, also auch recht technisch nicht. Konnektivität war teilweise eingeschränkt. Auch manchmal so Kleinigkeiten, wo man einfach gar nicht erstmal dran denkt, aber was einem dann auffällt, wir haben irgendwo Daten vorliegen, die wir gerne in die CDP einspielen möchten, sind als Array gespeichert. So. Und das Datenformat war irgendwie nicht, konnte nicht eingelesen werden. Also so Kleinigkeiten, wo man einfach dann, wo man ganz am Anfang von dem Use-Case steht und merkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Und na gut. Aber wir haben unsere Konsequenzen ausgezogen und auch vor allen Dingen was gelernt.
Ist denn damit geändert, nochmal eine andere CDP auszuwählen?
Mhm. Ja, also zum einen haben wir für uns nochmal auf den Prüfstand gestellt, okay, das ganze Thema CRM in der Intensität und auch CDP, so wie wir es angedacht hatten, ist weiterhin das, wo wir hin möchten. Das wurde nochmal bestätigt.
Ja, was auch ein wichtiger Punkt ist.
Ja, absolut, genau. Und dann haben wir uns wirklich nochmal beschäftigt, okay, was können wir jetzt besser machen? Warum hat das jetzt im ersten Anlauf nicht so richtig geklappt? Und da war die wesentliche Erkenntnis, also auch das wichtigste Learning an der Stelle für uns und auch für mich persönlich, muss ich sagen, wirklich Use-Case-basiert an sowas ranzugehen. Also es macht keinen Sinn, irgendwie zu sagen, hey, eine CDP, das höre ich gerade in jeder Ecke, das ist ein cooles Thema, das sollten wir auch machen. Nee, Use-Cases selber ausdenken und auch vor allen Dingen bewerten, was für einen potenziellen Nutzen bringen die einem, nicht irgendwie, ach, das ist ein cooler Use-Case, der hört sich gut an, aber am Endeffekt ist die Audience klein oder die Umsetzbarkeit furchtbar. Oder der mögliche Mehrwert ist überschaubar. Wirklich komplett frei die ganzen Use Cases aufschreiben, rudimentär bewerten und dann zu überlegen, okay, wenn wir das jetzt alles machen möchten oder die wichtigsten Use Cases machen möchten, welche Anforderungen ergeben sich daraus? Und das war so für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Anforderungen, die sich daraus ergeben haben, passen wirklich nicht so gut zu der CDP, die wir damals hatten. Hat uns aber geholfen, dann eine andere Lösung auszuwählen und erfolgreich zu implementieren. Genau. Und vielleicht auch, wenn es interessiert, die Anforderungen, die wir dann im Prinzip für uns definiert hatten, so die Haupterfolgsfaktoren, waren im Prinzip, okay, wir brauchen echt eine Integrierbarkeit in unserer IT-Landschaft, die so einfach wie möglich sein sollte. Das zweite war, wir möchten gerne eigentlich Zugriff auf alles haben, was da passiert. Also sei es jetzt die Datenbank, alles, was drin steht, natürlich abgestimmt mit Zugriffsrechten und ne, DSGVO-Konformität logischerweise, aber auch sämtliche Prozesse, die da drin stattfinden, ID-Stitching, was auch immer, da möchten wir das möglichst so bauen können. Und wenn wir alles selber coden müssen, aber wir wollen das so bauen, wie wir es haben wollen. Und letzter Punkt halt Thema, räumliche Daten müssen super einfach verarbeitet werden können.
Dann habt ihr sozusagen die Use Cases ausgeschrieben, Anforderungen unterdefiniert, euch nochmal Anbieter angeschaut, klassisch gepitcht.
Ja.
Ist im Übrigen auch, aber ich habe glaube ich mein Buch nach dem geschrieben, nachdem ihr es gemacht habt, so die Vorgehensweise, die ich im Buch empfehlen würde.
Vielleicht habe ich da mal so einen Replik reingeworfen.
War dann sozusagen die Lösung, die man angehen müsste, ja. Also es ist schon Pain, diese Use Cases zu definieren, weil die sind natürlich nicht so einfach und man muss sich wirklich hinsetzen, man muss sich, wie du sagen, Gedanken machen mit der IT-Landschaft, man muss mal wirklich Hirnschmalz reindenken. Oftmals ist es natürlich viel einfacher, mal einfach so schnell mit einem Fingerschnipsen ein Tool gekauft zu haben und sich dann erst die Gedanken machen, dann vielleicht auch hinzufallen, was aber nicht so gut ist.
Ja, wobei ich hatte auch noch ein paar andere Erfahrungen, muss ich sagen, gemacht, was jetzt Use Cases angeht. Ja. Also das haben wir ja nicht im...
Nicht positive, oder?
Doch, überaus positive, exakt. Also ich sag mal, wir haben das ja nicht im, ich nenne es mal nicht im Data-Elfenbeinturm, haben wir uns diese Use-Cases ausgedacht. Ja. Also vor allen Dingen mit unserem Marketing, die ja quasi 2 Meter auf dem Drehstuhl zurückgedreht hinter uns sitzen.
Ja.
Und haben uns dann gedacht, okay, was sind Use-Cases, die euch auch wirklich weiterbringen und die euch helfen?
Ja.
Und ich hatte auf jeden Fall das ganz starke Gefühl, dass über diese Definition der Use-Cases auch dann viel mehr, wie soll ich sagen, Haben-Wollen-Effekt bei den anderen Fachbereichen entstanden. Da dachte ich, okay, wenn wir etwas bauen können, was diese Use Cases wirklich abbilden kann, dann hat man viel mehr Buy-in, wie man so schön sagt, von den Fachbereichen, die am Ende auch sozusagen davon profitieren sollen. Und insofern, man hat jetzt quasi schon gemeinsam Lust auf das Thema gemacht und dann hat dann die Reise begonnen.
Mache ich bei den Data-Themen auch, wenn ich meine Interimsmandate habe. Und du hast natürlich auch die Fachbereiche incentiviert, dass sie den Use Case zum Erfolg bringen. Weil das war ihr Use Case, sie haben vermeintlich den Mehrwert reingeschrieben und dann arbeiten sie nochmal viel intensiver mit, statt zu sagen, na, ich habe halt irgendeine Anforderung da zu Data oder IT gegeben und die machen halt irgendwas, aber so sieht es nicht toll aus.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch in den letzten Jahren irgendwie mehrfach festgestellt habe, unabhängig auch von der CDP oder von allem, wenn man sich irgendwie was so als Data-Team ausdenkt, wovon man auch total überzeugt ist, dass das wirklich gut ist und Fachbereichen hilft, wenn quasi nur von, ich sag mal, von der Data-Seite gepusht wird, aber da kommt kein Pull aus den Fachbereichen, da kann man die tollsten Ideen haben, das wird nichts.
Ja, guter Punkt. Definitiv. Okay, das heißt, wenn man sich das ein bisschen anschaut, ihr habt erst einen Ingenieur geholt, dann einen Analyst geholt, CRM-Landschaft umgebaut, seid dann einmal kurz hingefallen zum Thema CDP, habt euch dann nochmal eine neue Idee geholt zum Thema CDP und habt dann die neue CDP mit in die Landschaft integriert. Mhm. Und die Use Cases, die du jetzt gerade erwähnt hast, laufen sozusagen erfolgreich. Wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut, weil du auch von Data Scientist und auch Projektmanagerin gesprochen hast, ist es parallel gelaufen zum CDP? Wie sehr hat euch die Implementierung sozusagen auch eingenommen?
Also ich würde sagen, das war schon eigentlich noch losgelöst voneinander. Also dass wir
parallel
sagen,
lief parallel?
Ja, genau. Also wir hatten jetzt nicht den konkreten Bedarf, dass wir sagen, hey, wir bauen eine CDP auf. Darum brauchen wir auf jeden Fall auch sofort einen Data Scientisten dazu, ja. Sondern eine CDP, die wir dann danach aufgebaut haben, war eher damit verbunden, dass wir eher noch mehr in das Thema Data Engineering investieren müssen. Weil am Ende ist eine CDP geworden, die halt keine Fertiglösung ist, sondern im Prinzip eine selbstgebaute.
Oh.
Also unser Partner, mit dem wir es zusammen gemacht haben, spricht in dem Kontext auch gerne von einer Composable CDP oder die CCDP.
Ja, gehört.
Also im Prinzip aus vielen guten Bausteinen, die aber im Prinzip für alle möglichen Zwecke verwendet werden können, haben wir eigentlich auf Basis von Microsoft Azure und von Databricks eine CDP aufgebaut. Und dementsprechend war da erstmal der Engineering-Bedarf wieder größer.
Ja.
Jetzt langsam merken wir, dass aber jetzt sozusagen, wo die CDP läuft, also ungefähr in einem halben Jahr oder vor einem halben Jahr bei Go-Live, dass wir jetzt merken, okay, wir sammeln mehr und mehr Daten und jetzt merken wir, okay, jetzt machen auch mehr und mehr Analysen damit Sinn. Wobei ich auch sagen muss, also ist immer die Frage, wo ist der Übergang zwischen einem Data Analyst und einem Data Scientist? Also ich glaube, wenn man einen guten Data Analyst hat, dann ist es nicht schwer, da auch schon mal so ein bisschen schon mal so, keine Ahnung, mal Richtung Scikit-Learn oder wo auch immer mal die Fühler auszustrecken, um mal ein paar Sachen auszuprobieren. Natürlich, klar, wenn es irgendwann wirklich fortgeschritten wird, dann braucht man andere Kompetenzen. Ja. Aber ich glaube, insofern, also Data Engineering war erstmal die erste Skills, in die wir weiter investiert haben. Und Data Analyst hat es dann quasi noch mitgemacht.
Glaubst du, dass die Investitionskosten, es selber umzusetzen, geringer sind oder sich, sag mal, ausgehen oder sich aufwiegen mit einer SaaS-Lösung einkaufen plus Implementierung?
In unserem Fall würde ich das sehr stark bejahen.
Ja.
Ja, das Schöne ist halt, man zahlt immer für das, was man wirklich einsetzt. Also es gibt ja auch häufig CDP-Lösungen, die ich jetzt zumindest kennengelernt habe und für die wir uns interessiert haben. Man kauft Kontingente ein, sozusagen, die man nutzen kann und ob man die jetzt sozusagen schon komplett füllt mit Informationen, ist erstmal unabhängig davon, wie viel man dafür bezahlt.
Ja.
Und wenn ich darüber überlege, wie unser Databricks-Cluster läuft, das halt gibt Standardprozesse, die jeden Tag laufen.
Ja.
Den Rest des Tages ist es halt ruhig, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert.
Muss keine Compute Power zahlen.
Ja, exakt. Also auch jetzt gerade, wenn ich die Abrechnung halt sehe, ich kannte die ja logischerweise vorher und nachher.
Ja.
Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Muss ich ganz klar sagen.
Cool. Ja, spannender Punkt.
Zumal wir auch wirklich einen Vergleich haben mit der gleichen Datenbasis.
Ja.
Es ist nicht so, dass wir da Äpfel und Birnen, ich sag mal, vom Datenvolumen vergleichen und
sondern ähnlich. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt halt viel flexibler, weil ihr individuell baut.
Super flexibel.
Aber du brauchst halt ein gutes Team, die dir helfen, das aufzubauen.
Ja, genau. Also mit dem Partner, mit dem wir es gemacht haben, sind wir auch immer noch unterwegs. Nicht, weil wir sagen, wir kommen damit nicht selber zurecht, aber einfach gewisse Themen sind schneller umzusetzen. Auch gerade jetzt im Zuge der EM-Kampagne gab es halt, war die CDP auch irgendwie so dreh- und angekreuzt eigentlich für unsere Use Cases.
Ja, das ist spannend. Warum?
Und wir hatten also eigentlich verschiedene Systeme ja schon in place. Also unser Identity- und Content-Management war ja schon da. Marketing Activation war da. Unsere EM-Kampagne, die Kronkorken-Aktion, wo wir sehr viel in Bewegung gesetzt haben, dass das zum EM-Start alles funktioniert und sozusagen die App als Touchpoint dafür.
Ja.
Das heißt aber, App-Backend, die ganzen anderen Systeme, ein bisschen reporten wollen wir auch noch. Die müssen wir irgendwie alle unter einen Hut kriegen. Und da ist unsere CDP wirklich eigentlich das, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und da zahlt es sich auch wirklich aus durch das Thema Microsoft Azure und auch Databricks. Man hatte alle Freiheiten, alle Dataflows so zu bauen, wie man sie haben möchte. Und auch, wenn man merkt, hey, das ist eigentlich so der Dataflow, wie wir uns den vorstellen, dann probiert man den aus. Merkt, na, ist doch noch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Okay, dann bauen wir den halt ein bisschen anders. Kein Problem. Mhm. Und das hat uns eigentlich, klar, das ist immer ein bisschen mehr Implementierungsaufwand, weil man viele Sachen auch erstmal selber bauen muss. Aber ich sag mal, mit jedem Use Case, den wir bauen, werden wir ein bisschen schneller und ein bisschen schlauer. Und mittlerweile sind wir da auch ziemlich gut unterwegs.
Kannst du uns einmal abholen, wie der Prozess bei diesem EM-Spiel funktioniert?
Hm, gerne. Also für die Endverbraucher, für die Enduser wollten wir es natürlich so einfach wie möglich machen. Also es ist im Prinzip ja die Kronkorken-Aktion. Das heißt, Kronkorken, glaube ich, kennt ja jeder. Bierflasche öffnen und dann, wenn man den Kronkorken in der Hand hält, auf der Innenseite findet man einen QR-Code.
Ja.
Den kann man mit der Bitburger-App scannen. Und dann wartet auch sehr schnell oder erfährt man sehr schnell, ob man einen Preis gewonnen hat. Und das ging halt bis zu, also auf jeden Fall auch Tickets für Spiele, bis zu Finaltickets für Spiele. Also da waren auch wirklich hochkarätige Gewinne mit dabei. Und dann kann man quasi sofort den Gewinn einlösen oder kriegt Informationen, wie man sozusagen dann auch wenn man zu einem About You oder zu anderen Teilnehmern auch da sozusagen den Gutschein einlösen kann. Ja. Also insofern relativ einfach für den User. Natürlich im Hintergrund müssen sehr viele Prozesse ablaufen mit, muss ich, wenn man möchte, kann auch als Gast machen, aber muss ich eine App registrieren, ja, und so weiter und so fort. Und da sind halt verschiedenste Systeme involviert, die miteinander reden müssen. Ja. Und was wir auch gemerkt haben ist, ja, am Anfang hat es noch so ein bisschen geruckelt, aber ich glaube, für den Enduser war das eine relativ gute Erfahrung und auch eine smoothe Erfahrung. Wir haben für uns gemerkt, okay, Prozesse liefen gut, aber noch nicht 100% perfekt. Unsere CDP ist auch ein wunderbares Instrument, um auch so ein Monitoring systemübergreifend herzustellen. Also im Prinzip, dass man sagt, hey, sind die Datenbestände, die ich im App-Backend habe, die ich im Content- und Identity-Management habe, die ich in der Marketing-Activation habe, sind die alle deckungsgleich oder gibt es da irgendwo gerade einen Schiefstand nach dem Motto, da steht der User hat einen Consent gegeben und an der anderen Stelle steht, nee, da hast du keinen Consent gegeben. Und das ist halt etwas, was eigentlich echt nicht passieren darf. Man muss da komplett synchron sein.
Ja. Und es klappt.
Es klappt, ja.
Ja, du hast es natürlich jetzt so sehr simpel erzählt, aber der Aufwand dahinter ist nicht klein. Aber die Daten sind, also ich glaube, es unterschätzen viel zu viele Leute, was für ein Potenzial du hast, wenn du schaffst, genug Leute in die App zu bekommen. Du hast keine Kosten mehr, du hast direkt Push-Notifications, du hast so viel Daten über den Nutzer. Also viel zu wenig Leute machen sich Gedanken über eine App.
Genau, und sozusagen das mit der EM-Kampagne, mit der EM-Kronkorken-Aktion ist ja sozusagen jetzt der Auftakt auch für die neue App. Ja. Es gab auch einen App-Relaunch in dem ganzen Kontext. Und jetzt geht es natürlich auch darum, auch kommende Use Cases über die App auszuspielen, dass man auch Mehrwerte für die User weiterhin aufzeigt und damit die App auch in Benutzung bleibt, weil wenn wir nicht dafür sorgen, dass sozusagen das weiter vorangeht und dass der Nutzer auch über die Kronkorken-Aktion hinaus Mehrwert generiert oder Mehrwert hat von der App, dann ist die App auch ruckzuck wieder weg.
Ja.
Und das müssen wir halt auch vermeiden. Ja,
wird sie nicht mehr genutzt. Wir haben ja jetzt sehr viel über Marketing-Cases gesprochen. Mhm. Du hast am Anfang aber auch so über Governance-Themen gesprochen, Metriken glatt ziehen, KPIs definieren. Wie sieht eigentlich da die Richtung aus? Also was macht ihr da in dem Bereich?
Da, ich überlege gerade, da unterstützen wir auch vor allen Dingen auch unser Marketing, dass wir sagen, hey, unser Digital-Marketing, also auch gerade, was so von den Googles und Metas dieser Welt an Daten geliefert wird, hey, wo stehen wir da bei den Kampagnen? Auch Webseite ist ein großes Thema. Ja.
Das heißt klassisch Reporting auf.
Ja, ganz klassisch, genau. Das,
also
auch das,
also Daten
auch
das ziehen aus den einzelnen Quellen, modellieren, bereitstellen.
Genau, auch das gibt's noch. Und da muss man auch teilweise wirklich auf jeden Fall die Synapsen beisammen halten.
Ja.
Gerade wenn man verschiedene APIs anzapft und was da an Daten zurückgeliefert wird. Also einmal ist natürlich ein super Datenschatz und man kriegt ja alles extrem transparent geliefert. Da muss man schon schauen, dass man das auch durch die Datenmengen durchstellt und auch nur das auch lädt, was man wirklich gebrauchen kann. Und was wir auch merken ist, wenn wir schon dann die Daten haben, wie auch bestimmte Kampagnen performen und auch bei uns an Leads generieren, in die CDP dann auch einfließen, dann ist es auch interessant zu sehen, wie stellen sie solche Kampagnen auch in den Social Media Kanälen zum Beispiel da, ne? Wie viele Klicks haben die, wie viele Views haben die und wie stehen die dann im Zusammenhang mit den Leads, die generiert wurden? Kann man da irgendwelche Muster erkennen? Also sowas gucken wir uns auch an.
Ja, sehr spannend. Daher kommt das Thema auch mit der Projektmanagerin und dem Wachstum, oder? Also ihr habt mehr Stakeholder, ihr habt mehr Themen, die ihr gerade versucht zu handeln und ihr müsst in einer Art und Weise jetzt gerade die Stakeholder managen, die Projekte aneinander kriegen, Governance drüberlegen, gucken, dass alle gleichzeitig bespielt werden, dass keine Schattenkonstruktionen aufbauen und deswegen, ja.
Ja, genau, einmal dafür auf jeden Fall. Ja. Was wir auch merken, ist in anderen Bereichen, dass wir machen recht einen großen Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Die ersten zwei haben wir jetzt angesprochen, so ganz grob, dass es im Prinzip Projekte gibt, die in der Regel mit einer Transformation auch einhergehen, wo sich Arbeitsweisen wirklich
ändern. Data ist Transformation, ist eigentlich pure Transformation.
Genau, sozusagen bei der CDP war der Vorteil, es gab vorher nichts, was geändert werden musste. Ja. Die kam einfach aus dem Nichts, exakt.
Ja.
Aber genauso haben
Data
wir
jetzt, Brownfield,
genau, aber genauso gehen wir jetzt auch Themen zusammen mit unserem Controlling zum Beispiel an, Thema Planungsprozesse, wo wir sagen, hey, da gibt's einen Prozess, der ist auch gelebte Praxis und der funktioniert auch. Aber heißt ja nicht, dass er perfekt ist oder dass man da mit den Tools, die man heutzutage hat, nicht noch mehr machen kann.
Ja.
Und das ist auch so ein Thema für mich, wo ich ganz stark glaube, das wird, weil auch viele Menschen involviert sind an verschiedenen Stellen, auch ein Thema sein, wo wir, wenn wir diesen Prozess anpassen oder auch datengestützter aufsetzen werden oder würden, dass da auf jeden Fall auch eine Change-Management-Komponente in dieses Projekt reingehört, um die ganzen Personen, die dazugehören und die auch wirklich dann, ich weiß ja schon, 20, 30 Jahre Controlling machen auf eine bestimmte Art und Weise, auch mitgenommen werden auf diese Reise und sagen, hey, das ist auch was richtig Cooles, was wir da machen. Und Wandel bedeutet auch wirklich Verbesserung.
Das Pflänzchen ist gewachsen und man merkt plötzlich, dass man andere tangiert. Und das ist auch teilweise, also so funktioniert Change und Transformation, würde ich mal frech behaupten.
Ja, absolut, genau. Es fühlt sich nicht von Anfang an immer super gut an, aber umso wichtiger ist es dann, dass man jemanden an die Hand nimmt und sagt, hey, das ist eine Reise und wir gehen da gemeinsam durch und das wird schon.
Ja.
Und ich glaube, das haben wir gerade an verschiedenen Stellen. Also, was ich auch gerade feststelle, ist, wir kommen halt aus einer reinen On-Premise-Welt, also aus einer sehr starken On-Premise-Welt, sage ich mal, auch historisch bedingt. Ich glaube, so ein bisschen Mentalität von traditionsreichen Unternehmen, glaube ich, dass man mehr auf On-Premise setzt. auch wir gehen auch immer mehr in die Cloud, dass wir sagen, hey, das hat wirklich handfeste Vorteile und hilft uns auch an vielen Stellen, neue Themen schneller zu starten.
Ja. Und ihr merkt auch, dass ihr darüber mehr bewegen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Projekte oder Ideen, die man bisher hatte, die aufgrund von eigentlich ganz einfachen Faktoren, wie wir brauchen viel Speicherplatz oder wir wissen gar nicht, wie groß das Projekt mal werden könnte und wir wissen nicht, ob eine riesen Maschine dafür anzuschaffen ist, irgendwie unwirtschaftlich, verstehe ich auch alles. Und allein aus solchen ganz einfachen Rahmenbedingungen, die die Cloud halt mal eben so erfüllt, dass man Speicherplatz nach Bedarf kauft, Compute nach Bedarf einkauft, das ermöglicht uns an vielen Stellen wirklich auch jetzt in Projekte einzusteigen, die in den Köpfen von den Leuten, glaube ich, schon lange da sind, aber jetzt auf einmal irgendwo die Option oder die Perspektive da ist, Mensch, das sind Sachen, die man jetzt mal angehen kann und mal andenken kann. Aber auch das war jetzt nicht sozusagen von, ist nicht vom Himmel gefallen, dass wir immer sagen, hey, wir müssen in die Cloud und darum machen wir es einfach mal. Das war auch eher so ein bisschen, eigentlich ganz guter Bogen zur Bitburger App, weil da haben wir auch gesagt, okay, wenn wir jetzt eine neue App bauen, wie machen wir es denn richtig? Und ne, wie groß muss das denn zur EM skalieren? Wie viele User kriegen wir denn da drauf? Ehrlicherweise.
Kauft neues Blech und stellt es in den Keller.
Ja, genau. Ja. Genau. Also Erfahrungswerte, wie stark eine App bei der EM genutzt wird, aus dem historischen Kontext nicht vorhanden. Ja. Dementsprechend, okay, wir brauchen irgendwas Skalierfähiges. Ja, komm, gut, dann gehen wir in die Cloud und bauen das halt auch in der Cloud das Backend auf. Ja. Und das war eigentlich zusammen mit der CDP, interessanterweise, die beiden Faktoren und die beiden Projekte waren so irgendwie so der Zündfunke, dass wir sagen, okay. Ja,
das schöne Leuchtturmprojekt, was hilft dann das Thema nochmal.
Exakt. Und ganz offen gestanden, am Anfang, hemdsärmelig würde ich es vielleicht nicht sagen, aber sehr pragmatisch sind wir das Thema Cloud angegangen. Ja. Einfach, ehrlicherweise auch aus der Zeit heraus, wo wir sagen, hey, wir müssen einfach jetzt gucken, dass wir die Sachen umgesetzt kriegen. Ja. Haben nicht irgendwie keine bedenklichen Risiken da eingegangen, aber so ein paar Sachen, wo wir sagen, okay, das muss man nachher dann nochmal glatt ziehen. Also mittlerweile ist alles in geordneten Bahnen, aber sowas wie, weiß nicht, Zentralisierung von Verantwortlichkeiten, ganz klassisch Trennung Dev- und Prod-Umgebung. Wir mussten auch mit Microsoft nochmal auf den Vertrag gucken, dass bestimmte Sachen abgebildet werden können. Das ist alles durchs Geschehen, alles wunderbar. Aber da merkt man schon, das ist ein Gut, eine Basis, die wir jetzt da uns geschaffen haben, auch mit Landing Zones, die wir jetzt dabei sind, gerade noch aufzubauen. Das ermöglicht uns jetzt schon ein recht flexibles Fundament, um viele Themen anzugehen. Also, echt gut.
Ich habe die These, Klaus, dass viele im Mittelstand eigentlich noch ein sehr altes, nicht miteinander kommunizierendes Marketing-Stack hat. Die These wurde mir oft bestätigt und ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass Bitburger das eigentlich auch hatte, aber dann hast du gesagt, irgendwie Mitte 2021 angefangen hat. Mhm. Und ich finde, die Podcast-Folge beschreibt eigentlich sehr gut, dass ihr mit dem ersten Fail mit der CDP, jetzt aber mit dem weiteren Schritt der CDP und auch mit dem Thema der EM-App oder der Bitburger-App zu passend zur EM geschafft habe, schon eigene Pflöcke zu setzen, die positiv in die Richtung gehen.
Ja, absolut. Also das merkt man auch richtig am Team, also eigentlich in der ganzen Braugruppe, würde ich fast sagen, weil ich hatte eben schon gesagt, wenn man irgendwie so aus dem Elfenbeinturm versucht, Daten in die irgendwo hin zu pushen, das funktioniert meistens nicht, aber auch wenn du eben schon sagtest, ne, diese Leuchtturmprojekte, die machen Lust auf mehr, auch bei vielen Leuten, die gar nicht unbedingt beteiligt sind direkt. Aber die hören natürlich davon und sagen, hey, cool, sowas geht jetzt, dann gehen ja vielleicht auch andere Sachen. Wird aus dem Controlling kommen oder sprechen wir mit Leuten aus dem Vertrieb. Also ganz, ganz bunt gemischt, wirklich, wo Ideen wirklich aus den Fachbereichen kommen und hey, können wir darüber mal nachdenken, können wir sowas versuchen mal umzusetzen.
Ja, cool.
Und das ist eigentlich auch besonders schön, weil dann die Use Cases kommen eigentlich zu uns. Ja. Und das ist dann,
du musst jetzt überlegen. Erzähl es mal, das ist spannend. Ja. Da wollte ich jetzt gerade noch fragen, wo geht die Reise für euch hin? Was sind so die Use Cases, die jetzt noch kommen?
Also vielleicht diesen Controlling Use Case, ne, dass wir sagen, hey, es gibt einen Planungsprozess und da glaube ich, das ist auch bei vielen Unternehmen, kann ich mir vorstellen, immer noch so, Excel ist so gefühlt das Rückgrat vieler Planungsprozesse.
Ja, das BI-Tool.
Ob man so haben möchte oder nicht, ist noch gelebte Praxis und nichtsdestotrotz, wir merken, an bestimmten Stellen ist die Komplexität des Planungsprozesses so hoch, dass man aggregieren muss und dann verliert man Genauigkeit und das möchte man eigentlich gar nicht. Ja. Plus es ist einfach ein riesengroßer manueller Aufwand, das jedes Jahr zu machen. Und eigentlich würde man es sogar gerne häufiger machen. Ja. Ne, da kam die Idee, hey, lass uns doch mal überlegen und diesen ganzen Planungsprozess mal auf den Prüfstand stellen. Ist dieser Prozess noch up-to-date? An welchen Stellen kann man mit anderen Tools einsteigen? Wo kann man Sachen automatisieren? Wo kann man auch vielleicht Berechnungen oder ganz klassische Zeitreihenprognosen einfach implementieren, die automatisch mitlaufen, ohne dass wir es irgendwie mit Expertenwissen machen müssen, das auch funktioniert, aber am Ende ist auch immer eine Zeit- und eine Aufwandsfrage. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir gerade mittendrin sind, auch jetzt noch in der Konzeptphase, wo wir überlegen, hey, wie können wir es angehen?
Ich habe das Gefühl, wir sind gut durch die Themen einmal. Mhm. Und ich glaube, du könntest die Folge sehr gut abschließen mit, was würdest du
dem Klaus vor 3 oder 4 Jahren, das ist ja eine sehr methodische Frage, aber was würdest du jemanden, der jetzt gerade starten müsste, mitgeben auf dem Weg? Was würdest du ihm im Rucksack packen, er oder ihm oder ihr?
Ich glaube, 2 Themen, die wir jetzt auch schon ein bisschen im Podcast jetzt angesprochen hatten. Also, wenn es darum geht, neue Sachen aufzubauen oder generell neue Themen anzugehen, macht euch immer die Use Cases bewusst. Ja. Also, das ist wirklich die absolute Basis von allem.
Ja. Wenn man nicht und schaut weit voraus aber auch.
Ja, auch das, genau.
Also
genau.
Nicht der Use Case, der morgen kommt, sondern der, der auch in 3 oder 4...
Genau. Ja. Und auch keine Scheu vor zu komplexen Use Cases. Also dann kann man über Bewertungen regeln, aber erstmal macht euch Gedanken, wohin wollt. Ein ganz einfaches Motto, wenn man nicht weiß, wo man hin will, muss man sich nicht wundern, wo man landet. Ja. Das ist also die Basis. Und dann wirklich von da aus quasi rückwärts entwickeln. Also sprich, ne, welche Methodik, welche Technologien brauche ich? Ja. Und dann überlegen, hey, wie kann ich das aufstellen? Sozusagen, das ist ganz wichtiges, ganz wichtiger Faktor. Und aus meiner Sicht, Thema Kommunikation. Ist insofern elementar, finde ich, weil das Schicksal teilen wir irgendwie alle. Wir machen halt Sachen, die, wir nennen es mal, nicht unbedingt zum Allgemeinwissen gehören, sage ich mal. Also wo nicht jede Person sagen muss, hey, das brauche ich, um mein Leben zu bestreiten. So, ist halt schon irgendwie Spezialwissen, Spezialfähigkeiten, die man sich da angeeignet hat. Und dementsprechend sehe ich es auch ganz klar als Aufgabe an, hey, wenn wir nicht kommunizieren können richtig, was wir da für Möglichkeiten haben, was wir bauen können, dann werden uns andere nicht verstehen oder werden das Potenzial nicht verstehen. Und dementsprechend ist, da lege ich auch bei mir im Team echt großen Wert drauf, das Thema Kommunikationsfähigkeiten, auch mal wirklich ein Thema, was auch wirklich komplex sein kann, trotzdem mal versuchen, einem beliebigen Publikum quasi einfach auf einer Flughöhe zu vermitteln, dass es halt einfach passt. Das muss, man muss nicht immer alles bis ins letzte Detail erklären, aber dass man versteht, hey, das ist etwas, da ist ein Stück Technologie, was uns wirklich an diesem Problem weiterhilft und vielleicht muss man nicht immer durchdringen, wie genau die Technologie funktioniert, aber man versteht den Anwendungsfall und man kann dann abstrahieren, okay, wenn das funktioniert, dann funktioniert auch was anderes, was so ähnlich ist, aber vielleicht in einem ganz anderen Kontext relevant ist. Ja. Und sozusagen diesen beiden Themen würde ich sagen, hey, Use Cases immer vorweg und lieber ein bisschen zu viel und klar kommunizieren als zu wenig. Das wären so meine wichtigsten Learnings.
Ja.
Und
wie ich kann ich nur unterschreiben.
Vergangenheit ich gerne mitgeben würde.
Ja, oder denen jetzt, die zuhören und die...
Auch gerne denen, ja.
Ja, fairer Punkt. Cool. Ja, wer den Podcast noch nicht abonniert hat, jetzt frisch mit zuhört über die Podcast-Folge, soll gerne die Chance nutzen, auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer er gehört wird, zu abonnieren, dann auch gerne zu bewerten. Das ist mir ein großes Anliegen. Gerne auch Feedback mir persönlich oder dem Team schicken. Wir verbessern uns auch immer gerne weiter. Die 2 Fragen, die ich meinen Gästen immer wieder stelle. Was machst du denn noch überhaupt privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Das habe ich im Vorhinein schon ein bisschen Zeit gekostet, darüber nachzudenken. Und ich bin, hey, was ist da gut? Auf allen Dingen der Filmtitel.
Ja.
Aber vielleicht zur ersten Frage erst. Also ich verheirate 2 Töchter zu Hause im Kindesalter. Dementsprechend Familie ist erstmal das Erste, wenn ich zu Hause bin. Nichtsdestotrotz, klar, die Datenaffinität legt man nicht ganz ab. Ja. Was ich mache oder vor ein paar Jahren angefangen habe, ich habe für mich gemerkt, außer ein paar schlechten Gewohnheiten sollte ich irgendwie versuchen, gute Gewohnheiten zu machen, sage ich mal. Ja. Ganz konkret hieß das weniger Zucker, mehr Sport.
Ja.
Und habe für mich einfach angefangen, so ganz einfach wirklich in einem Google Sheet zu notieren, hey, wie viel Sport heute, was hat die Waage heute gesagt und ganz grobe Eckpunkte der Ernährung aufzuzeigen. So, und
das jeden Tag?
Jeden Tag.
Ja.
Ja, also,
aber händisch?
Händisch, ja.
Aber, Stift und Papier?
Google Sheet. Insofern, ganz ehrlich, kostet 30 Sekunden am Tag, das merkt man nicht.
Ja.
Und aus so einer doch überschaubaren Datenbasis kann man dann schon einiges rauslesen.
Ja.
Und vor allen Dingen, also ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel, hey, nach dem Wochenende sich auf die Waage zu stellen, ist meist keine gute Idee. Man merkt recht deutlich, wann man im Urlaub war.
Ja.
Also sowas alles auch im Nachhinein. Aber vor allen Dingen hilft das mir zumindest, Thema Gewohnheiten, wenn man das transparent macht, dann sozusagen darum... es sich selber schwer macht, heute ein Eis einzutragen. Nee, eigentlich möchte ich mir gar kein Eis eintragen, weil das werde ich dann auch am Ende des Monats wieder sehen. Okay, diesen Monat, weiß nicht, 5 Eis, aber nur, weiß nicht, 4-mal Sport.
Ja.
Kein guter Schnitt.
Ja.
Und dementsprechend gibt es auch Erfolgserlebnisse. Man sagt, hey, das war ein guter Monat. Ja. Weiß ich nicht, 10-mal Sport gemacht.
Und nur 2 Eis.
Genau, nur 2. Genau, genau, also das vielleicht dazu. Und genau, zum Thema Filmtitel für das Data Game. Moneyball.
Ja. Haben wir schon gehabt, aber ist ein sehr, ich glaube, eine faire Bezeichnung für ein Data Game.
Genau, also auch vor allen Dingen, es passt, glaube ich, jetzt gerade bei uns auch
relativ gut. Ja, EM und so, ja.
Ja, und auch vor allen Dingen, ne, also Film handelt ja ganz gut davon, irgendwie auch viel Expertenwissen vorher, dann durch statistisches Wissen oder auch Algorithmen abgelöst.
Ja.
Und dieser Wandel, der da stattfindet, den finde ich immer sehr charmant.
Ja.
Und in verschiedenen Phasen des Wandels, in dem man sich da gerade befinden kann man sich da immer wiederfinden und Analogien bilden.
Ja.
Insofern, ja, das wäre mein Filmtitel.
Cool. Vielen, vielen Dank, Klaus, für die tolle Folge.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja,
Dankeschön.